Liebe Geschwister, zu Beginn unserer Predigt begeben wir uns mal gedanklich in das antike Jerusalem. Also, willkommen in Jerusalem. Alte Häuser, eins neben dem anderen wie ein Wimmelbild. Hunderte Düfte schlängeln sich durch die engen Gässchen der Altstadt. Wir hören das Gemurmel von Touristen, von Pilgern, fremde Sprachen und tausende Sehenswürdigkeiten. Der Tempelberg türmt sich auf, riesig, majestätisch, wuchtig hebt er sich über die Altstadt empor. Und schon der Weg dorthin ist ein Erlebnis. Es gibt 11 Tore, die führen hinauf zum Tempel. Eines dieser Tore wird das Schöne genannt. Wer genau hinsieht, der entdeckt da feine Linien in den Steinen und filigrane Muster. Und hier an diesem Ort, da verweilen wir ein wenig für unsere Predigt. In der Ferne erkennen wir im Trubel der Gassen mit unserem geschulten Auge zwei Männer, die sich in unsere Richtung bewegen. Es sind Johannes und Petrus. Die beiden sind bedächtig unterwegs hin in Richtung Tempel und sie unterhalten sich. In den letzten Jahren ist ja so viel passiert bei den beiden. In der Zeit, als sie mit diesem Jesus unterwegs waren, ja, das waren Zeiten. Manche würden sagen, vielleicht waren das die besten und hoffnungsvollsten Jahre. Es war spürbar, da tut sich etwas. Da ist etwas in Bewegung, Menschen, Massen und begeisterte Zuhörer. Wundertaten. Und sie waren ganz vorne mit dabei, dafür hatten sie alles hinter sich gelassen. Es fühlte sich richtig an. Es fühlte sich gut an. Ja, in letzter Zeit war viel passiert. Und in den letzten Monaten erst recht. Nachdem Jesus im Tempel aus der Haut gefahren war, nachdem er die Händlertische umgeworfen hatte, nun ja, das war dann wohl doch eins zu viel. Da hatte er den Bogen überspannt. Und innerhalb weniger Tage war all das Gute vorbei. Jesus am Kreuz und sie flüchteten sich in den Untergrund, um nicht auch noch dort zu landen. Wie weitermachen nach so einer Sache? Wie zurückkehren in ein altes Leben? Manche von ihnen versuchten es ja zurück an die Fischernetze. Ja, in letzter Zeit war wirklich viel passiert. Vor allen Dingen dann noch einmal in den letzten Wochen. Jesus erschien ihnen leibhaftig. Wie konnte das sein? Die Begegnungen, das Beisammensein, die neue Hoffnung, die vielen, die Zeugen wurden. Und dann verlässt er sie doch wieder. Zurück zum Vater. Was bleibt? Der Heilige Geist? Fragezeichen. Diese ganze Geschichte versuchen die beiden Männer immer noch für sich zu ordnen. Sie sind im Gespräch. Und was machen wir jetzt damit? Fragen sie sich. Unter einem Baum verweilen Johannes und Petrus. Was machen wir denn jetzt damit, mit diesem Heiligen Geist? Fragt Johannes. Bei ihm ist dieser Petrus und er weiß es auch nicht. Er sagt: Ich weiß es nicht, er hat uns dafür ja keine Anleitung hinterlassen. Es ist alles noch so neu, so frisch. Da waren diese ersten Feuerzungen über ihnen, der Wind im Raum, der Mut, den sie auf einmal verspürten. Sie alle waren Teil eines großen Wunders geworden an Pflanzen. Sie waren richtig beflügelt, voller Glücksgefühle, voller Energie. Und sie redeten öffentlich über das, was sie mit Jesus erlebt hatten. Es war mehr als nur Worte. Es war eine besondere Kraft, die auf einmal da war, so als ob Jesus durch sie spricht. Und das ist neu. Sie hatten zwar schon oft zugesehen und miterlebt, wenn Jesus Wunder tat, aber jetzt sind sie selbst das Wunder. Er hat uns ja keine Anleitung gegeben, murmelt Petrus nachdenklich. Und Petrus und Johannes gehen weiter. Und hier setzt unser Predigttext ein aus der Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt vom Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Amen. Wir sehen es aus der Ferne, wie sie mit dem Bettler reden, wie er ihnen seine Hände entgegenstreckt, wie einer von den beiden seine Hand nimmt und ihn aufrichtet. Der Bettler steht auf seinen eigenen Beinen. Es sind dürre, knochige Beine. Man sieht ihm an, dass er noch nie mit ihnen gelaufen ist. Und er läuft auch nicht. Er hüpft, er springt, er tanzt hinauf zum Tempel. Er schäumt über vor Lebendigkeit, Freude, Taumel, ein Freudentanz. Wie neugeboren. Zum ersten Mal geht er hinauf zum Tempel aus eigener Kraft. Das Leben dieses Bettlers hat eine grundlegende Veränderung erfahren. Zuvor gab er ein Bild tiefster Bedürftigkeit und gesellschaftlicher Ausgrenzung ab. Er saß dort, weil er sich nicht anders zu helfen wusste und weil ihm auch niemand anders wirklich helfen konnte. Sein Leben, seine Lebensqualität ist reduziert auf das Hoffen auf ein paar Münzen von Menschen, die vorbeigehen. Es ist ein Alltag am Rand, ein Alltag im Ausgeliefertsein, ein Alltag in der Passivität. Doch dann geschieht diese Begegnung. Ja, Begegnung, nicht Silber und Gold, nichts Materielles, sondern eine herzliche Verbundenheit. Der Mann wird gesehen, der Mann wird beachtet. Zum ersten Mal seit Langem wendet sich diesem Mann jemand bewusst zu, nicht nur im Vorbeigehen, sieht ihn als Menschen, sieht ihn in seiner Würde, die ihn als Geschöpf Gottes genauso, die er als Geschöpf Gottes genauso hat, wie jeder andere, der laufen kann. Der Bettler wird nicht übersehen. Er wird erkannt, er wird anerkannt. Er erfährt Begegnung nicht nur mit Petrus und Johannes, ja, das zwar auch, aber die beiden schaffen einen Begegnungsraum mit Christus. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und was dann geschieht, ist keine bloße Symptombehandlung, kein oberflächliches Pflaster. Die Begegnung ändert alles. Es ist eine tiefgreifende, umfassende und nachhaltige Veränderung. Sein Körper wird heil. Aber mehr noch, seine Haltung, sein Selbstbild, seine Stellung in der Gesellschaft wandeln sich in diesem Moment ebenso. Er ist nicht länger der Bettler, er ist nicht länger der Gelähmte am Rand, sondern er wird zum Zeugen der Macht Gottes, zum Mitfeiernden im Tempel. Diese Heilung steht sinnbildlich für das, was durch Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist. Eine neue Wirklichkeit, ein neuer Anfang. Nicht nur einzelne Wunden werden verbunden, sondern das ganze Gefüge verwandelt sich. Was kaputt, krank, gebrochen war in unserem Leben, in unserer Welt, im Verhältnis zwischen Mensch und Gott, kann heil werden. Heilung bedeutet hier mehr als körperliche Genesung. Es ist alttestamentlich gesprochen der umfassende Shalom Gottes, der Friede Gottes, der Leib, Seele und Geist umfasst. Die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf wird erneuert. Wenn wir biblische Geschichten hören, dann ziehen sie uns oft in eine andere Welt. In unseren Köpfen tauchen Bilder auf von den staubigen Wegen in Galiläa, die wir nun aus solchen Sandalenfilmen kennen, von Olivenhainen, von altertümlichen Mauern, von weiten Wüstenlandschaften. Und manche von euch waren vielleicht ja auch schon da im Heiligen Land und haben einige dieser Orte mit eigenen Augen gesehen. Und doch bleibt da viel innerer Abstand. Das ist weit weg, das ist lange her. Das ist irgendwie auch gar nicht meine Welt. Was hat das denn zu tun mit meinem Leben hier in Chemnitz, mit dem Einkaufszentrum um die Ecke, mit der Straßenbahnhaltestelle, an der ich stehe, mit meinem Wohnzimmer, mit meinem Arbeitsplatz, mit meiner Nachbarschaft? Was hat das damit zu tun? Die gute Nachricht ist, Gottes verwandelnde Kraft ist nicht an Orte und Zeiten gebunden. Gott ist gegenwärtig. Gottes verwandelnde Kraft ist nicht fixiert auf Jerusalem oder Galiläa. Jesus selbst weitet seinen Missionsbefehl ja bis zum Horizont. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das Evangelium gehört nicht in ein geografisches Museum, sondern in die Gegenwart, in unsere Welt. Die ersten Christen haben das ja wörtlich genommen. Sie sind in alle Himmelsrichtungen aufgebrochen, nach Äthiopien, nach Griechenland, nach Rom und vermutlich sind sie sogar bis nach Indien gekommen, weil sie wussten, Gottes Heil braucht die ganze Welt und Gottes Heil betrifft die ganze Welt und damit auch uns heute hier. Denn auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft sind Menschen gelähmt, vielleicht nicht in erster Linie so viel körperlich, aber innerlich. Gelähmt von Sorgen, von Schuld, von Lebenslast, von Enttäuschungen, Zwängen und Verirrungen. Manchmal lähmen uns die Konflikte mit den Menschen, die uns eigentlich nahestehen sollten. Oder die Angst vor dem, was kommt, oder Verlustängste und Verlusterfahrungen. Wir erleben Momente, in denen wir nicht weiter wissen, in denen wir uns festgesetzt fühlen, wie am Tor, wartend, hoffend und unbeweglich. Genau dort will Gott uns begegnen, in unseren persönlichen Sackgassen, in unseren alltäglichen Kämpfen. Er will uns aufrichten, nicht immer mit spektakulären Wundern vielleicht, aber vielleicht durch eine neue Erkenntnis, durch ein gutes Gespräch, durch einen Moment der Stille, durch das Wort eines anderen Menschen, durch ein Gebet, das das Herz berührt. Der Glaube an Christus öffnet unseren Blick für diese kleinen und großen Zeichen an unseren Lebensorten, in unserem Lebensumfeld, verändert unsere Perspektive. Wir sind nicht mehr festgelegt auf das, was uns lähmt, sondern schöpfen aus seiner Gegenwart konkret dort, wo wir sind. Die Begegnung mit Christus verändert, aber das braucht Zeit. Zeit, sie ist ja so faszinierend und beängstigend. Wie schnell die Zeit vergeht, sagen wir oft. Ich habe diese Woche schon über Weihnachten nachgedacht. Es ist September, gerade mal so. Die Wochen und Monate verfliegen. Der Urlaub, auf den wir uns lange gefreut haben, ist schneller vorbei, als uns lieb ist. Als Kind scheint ein Nachmittag ewig zu dauern. Als Erwachsene müssen wir uns bewusst darum bemühen, dass wir mal eine Woche wahrnehmen. Zeit ist flüchtig und ungreifbar. Und doch ist sie das, worin wir alle leben. Und genau in dieser Zeit, in dieser Zeitlichkeit und Unzeitlichkeit, die wir empfinden, wirkt Gott. Nicht irgendwann, sondern jetzt, hier, heute. Gottes Umwälzungsgeschehen ist kein abgeschlossenes Kapitel in der Geschichte. Es ist ein fortlaufendes Heilshandeln. Die Veränderung mit Jesus, sie hat begonnen und sie ist nicht vorbei. Sie setzt sich fort in unserer Zeit, in unserem Leben. Ein anglikanischer Theologe hat es mal schön beschrieben. Er sieht quasi die Geschichte von Gott und den Menschen wie ein großes Theaterstück mit 5 Akten. Schöpfung, Sündenfall, die Zeit Israels, der Weg Jesu und nun die Zeit der Kirche. Und genau in diesem 5. Akt sagt er, leben wir. Das bedeutet, wir sind nicht Zuschauer in einer vergangenen Geschichte, sondern wir stehen, um bei der Theatermetapher zu bleiben, wir stehen mitten auf der Bühne. Unsere Zeit ist auch Gottes Zeit. Und in dieser Zeit, die uns wie Sand durch die Finger rinnt, will Gott etwas mit uns bewegen. Jede und jeder von uns schreibt in seinem Leben kleine Geschichten mit Gott. Diese Geschichten sind so vielfältig wie das Leben selbst. Geschichten der Freude, und der Hoffnung. Geschichten des Lachens, aber auch des Zweifelns, des Fragens und des Bangens im Glauben. Gott gibt uns nicht einfach nur ein Drehbuch vor. Wir sind keine Marionetten. Wir sind auch keine Statisten. Wir sind Hauptdarsteller in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Gott gibt uns Zeit, geschenkte Zeit. Und Gott fragt uns dann aber auch, was machst du mit dieser Zeit? Ist darin noch Platz für mich? Oder bleibt für Gott nur das, was zufällig am Ende eines so schnell vergangenen Tages noch übrig bleibt an Zeit? Ist genug Zeit für Begegnung? Ist genug Zeit, dass Gottes umwälzendes Veränderungshandeln Wirkung entfalten kann? Wir leben in einer neuen Zeit. In einer Zeit, in der der Geist Gottes wirkt. Sie ist jetzt. Wir dürfen aktiv mitgestalten, was Gott in dieser Welt vorhat. Als lebendige Zeuginnen und Zeugen seiner Gegenwart in unserer Zeit. Denn Gottes Zeit ist eben auch immer unsere Zeit. Diese Wundergeschichte am Tempel ist eine schöne Geschichte, eine Heilungsgeschichte. Aber so ehrlich dürfen wir auch sein, solche Wunder erleben wir nun einmal nicht täglich. In der Bibel lesen wir das ganz häufig, ganz gedrungen, ganz viele Wundergeschichten, ganz toll. Das weckt vielleicht manchmal falsche Erwartungen. Es müsste genauso eine Frequenz bei uns geben. Aber solche Wunder erleben wir leider nicht täglich. Viele von uns tragen Lasten, die sich nicht einfach so abschütteln lassen. Krankheiten, die nicht einfach so geheilt werden. Beziehungen, die trotz aller Mühe zerbrechen. Fragen, die offen bleiben und Ängste, die wiederkehren. Auch wenn mit Jesus eine neue Zeit angebrochen ist, auch wenn sein Geist uns belebt, die Welt, in der wir leben, sie ist eben noch nicht heil. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist nämlich noch nicht am Ende. Der fünfte Akt, die Zeit der Kirche, wenn wir so wollen, ist nicht der Schlusspunkt. Rückt uns auch ein bisschen zurecht. Wir haben nicht das letzte Wort. Es ist ein Zwischenschritt, denn da kommt noch was. Eine Verheißung ist noch offen. Dieses schon jetzt der Erlösung und das noch nicht der Vollendung, dem sind wir täglich ausgesetzt. Wir erleben beides gleichzeitig, Hoffnung und Schmerz, Licht und Schatten, Glaube und Zweifel. Und das fordert uns heraus. Denn das verlangt von uns etwas, nämlich Geduld und Ausharren. Und manchmal fällt uns das schwer. Geduld und Ausharren, aber nicht als passives Erdulden, sondern als aktives Hoffen, als ein Leben, das auf die Zukunft Gottes hin mit Sehnsucht ausgerichtet ist. Es ist wichtig, dass wir Räume haben, in denen wir klagen dürfen, wo unsere Fragen Platz haben, wo uns nicht gleich jemand unsere Zweifel wegen unserer Zweifel und unserer Menschlichkeit verurteilt, wo auch nicht immer sofort eine theologische Antwort stehen muss, sondern wo einfach mal jemand von Herzen zuhört, wo Tränen sein dürfen, wo aber auch Lachen sein muss. Das alles gehört in die Zeit der Kirche. Das alles gehört zu einer Kirche, die sich an Jesus Christus orientiert. Er hat sich den Armen und Schwachen, den Verzweifelten zugewandt und dadurch wird das auch zu unserem Auftrag. John Wesley, der war ein tiefgründiger und tiefschürfender Theologe, aber ihm war schon auch klar, dass sich der Glauben nicht im grüblerischen Denken, im Wälzen von Büchern oder im stillen Rückzug von Andacht und Gebet erschöpfen darf. Das alles braucht es schon auch, natürlich. Es braucht aber auch, sagen wir im Methodismus, die tätige Nächstenliebe. Es braucht das gegenseitige Tragen, dort, wo wir selbst nicht mehr weiterkommen. Kirche ist deswegen kein Raum für die Starken allein, sondern ein Raum, in dem wir unsere Schwächen miteinander tragen dürfen und manchmal auch aushalten müssen. Die Gemeinde ist ein Raum für die Gelähmten. Die Gemeinde ist kein Raum, an dem wir einander Perfektion abverlangen sollen, sondern ein Raum, an dem wir uns mit Barmherzigkeit in unserer Unvollkommenheit begegnen. Ein Raum, wo Trost und Hoffnung geteilt werden. Wir leben also in dieser Spannung zwischen Gott, der schon etwas für uns getan hat, und zwischen dem, was er noch nicht vollendet hat, was er aber vollenden wird. Das kann schwer sein, aber es ist eben auch ein Ort echter Begegnung mit Gott und mit anderen. Denn gerade im Ausharren, in der Geduld und im gemeinsamen Ertragen und Hoffen, da geschieht Glaube echt und tief. Sieh uns an, sagt Petrus zum Gelähmten am Tempeltor. Ein kurzer Satz, aber was für eine Tiefe steckt darin. Da geschieht echte Begegnung. Kein flüchtiger Blick, kein gedankenloses Vorübergehen, kein Verurteilen, sondern Ansehen, wahrnehmen, ernst nehmen. Der Mann wird angeschaut als Mensch, als Geschöpf Gottes, nicht als Problem, nicht als Bittsteller, sondern als Gegenüber. Und in diesem Moment geschieht mehr als körperliche Heilung. Es ist eine Begegnung mit Würde, mit echtem Herzkontakt. Gott wirkt durch Menschen, auch in unserer Welt, in unserer Zeit, in der wir leben, wo wir nicht achtlos aneinander vorübergehen, sondern hinschauen, wo wir bereit sind, uns einander zuzuwenden, so wie Petrus und Johannes diesem Mann und wie Gott sich uns zuwendet. Ja, Gott verändert, nicht irgendwann, nicht irgendwo, sondern heute hier, mitten unter uns. Und doch wissen wir, dass diese Veränderung noch nicht vollendet ist. Dass es noch offen ist, dass da noch eine Spannung bleibt zwischen dem, was schon geschehen ist, und dem, was noch aussteht. Aber lasst uns diese Spannung nicht als Mangel sehen. Ich würde sagen, es ist ein kreativer Raum für uns. Ein Raum, in dem Gott uns zutraut, mitzuwirken, müssen wir ja auch mal sagen. Gott traut uns das zu. Ein Raum, in dem wir uns mit unseren Gaben einbringen können, den wir gestalten dürfen, im Vertrauen darauf, dass Gott am Ende selbst das vollenden wird, was uns nicht gelingt. Hier entsteht Kirche. Nicht als starre Institution, nicht als Sehnsucht nach einer verklärten Vergangenheit, nicht als abgeschotteter Hort von Traditionen, sondern als lebendiger Organismus und Begegnungsraum. Hier wird Glaube konkret im Miteinander loben, im Einander tragen, im Fragen, im Feiern, im Scheitern und im Neuanfang. Und wir dürfen uns ausprobieren in diesem Zwischenraum. Wir dürfen ausprobieren, was es heißt, Jüngerinnen und Jünger Jesu zu sein. Wir dürfen wachsen, wir dürfen Fehler machen und wir dürfen erleben, dass Gott immer noch wirkt durch uns, trotz uns und manchmal auch gegen unseren Plan. Darum lasst uns diesen Zwischenraum nicht als leere Zeit verstehen, sondern als geschenkten Raum für Begegnung, für Nächstenliebe und Hoffnung. Amen.